Ja, herzlich willkommen, Freunde und Freundinnen der Unterhaltung. Hier ist wieder ein frischer Perlebach und Schimanek. Diesmal wirklich aus der Quarantäne. Wir haben es ja am 27. Februar prophezeit und da noch drüber gewitzelt. Und jetzt ist es Realität geworden, Robert. Herr
ja,
Schimanek,
hallo.
Was sagen Sie denn dazu?
Ja, ich find's großartig, ehrlich gesagt. Ich meine, man hat viel Zeit, man ist unter Leuten, die man kennt. Und es ist warm.
Du hast ja schon echt einen, also ist ja wirklich so, am 27. Februar, du hast einen Riecher gehabt, ne? Also ist jetzt nicht so, dass es Corona da noch nicht gab, aber das war schon so, dass wir so dachten, naja, wir haben uns halt ein bisschen drüber lustig gemacht. Oder hast du wirklich da schon gedacht, okay, dass das, wie es jetzt ist, dass das so eintritt? Also ich nicht.
Mir
war
ach,
das
wirklich?
Nicht so. Ja, also ich, man hat halt nicht so viel drüber nachgedacht.
Na, man hat halt die Nachrichten aus China gehabt und da haben wir uns ja auch viel drüber unterhalten in der letzten Folge. Und ich denke mal, das war so die der Hauptgedanke daran, warum das jetzt bei uns auch so kommt. Und man hat da ja auch schon Nachrichten gehabt, dass sich es weiter ausbreitet. Und da damals halt, beziehungsweise auch in den Wochen davor, wenig Maßnahmen ergriffen wurden, die zu einer Begrenzung der Ausbreitung führen könnten oder damals führen könnten, ja, war irgendwie so Quarantäne für mich gar nicht mal so abwegig.
Und das, der einzige Fehler, den wir gemacht haben, war, wir haben den Leuten geraten, einen dicken Sack Reis zu kaufen, nicht irgendwie eine extra Rolle Klopapier. Aber gut.
Ja, daran kann man natürlich nicht. Man kann nicht an alles denken in solchen Momenten.
Wie sieht dein Klopapiervorrat aus?
Ich habe 2 Packungen und ich habe die, glaube ich, vor 3 Wochen, glaube ich, gekauft. Aber auch 2 Packungen auf einmal gekauft, weil ich dann da auch so dachte, ja, jetzt geht's langsam los. Die Prepper sind unterwegs. Und dann habe ich auch mir 2 Packungen. Aber es hält nach wie vor, also es ist immer noch da. Also wir haben ungefähr einen Verbrauch, wir sind 2 Leute, eine Woche eine Rolle, denke ich mal. Wie sieht's bei dir aus?
Seid ihr ja, wesentlich schlechter. Also wir haben, ja, wir sind jetzt wir sind ja 5 Leute in der WG, teilweise auch mit Pärchen quasi dann so 6. Und wir haben jetzt noch, ich habe heute mal geguckt, weil wir haben quasi 2 Bäder und in meinem ist jetzt schon Feierabend gewesen, so. Da habe ich mal ins andere geguckt. Da waren noch 2 Rollen. Also wir sind jetzt bei 5 bis 6 Leuten und 2 Rollen. Ja. Aber ja, ist ja auch okay.
Und also, als Ersatz habt ihr noch Küchenrolle und...
Ich habe einmal Tempos eingekauft, weil ich dachte, das passt. Das ist doch auch gut.
Mir ist irgendwie zu Ohren gekommen, dass man sich jetzt ein BD zu Hause einbauen kann, so mit DIY-Mitteln, sowas wie 3D-Drucker oder so. Und einfachsten Dingen aus dem Baumarkt. Das heißt, dann brauchst du auch gar keine Rolle mehr.
Wie funktioniert das?
Naja, das ist praktisch eine Flüssigkeitsreinigung, die an deinem Hintern passiert, nachdem du dein Geschäft erledigt hast. Ja, genau, mit Wasser, richtig.
Ja, so machen das ja die meisten Leute oft. Oder weiß ich nicht, die meisten, aber ein Großteil in der
ganzen arabischen
Welt.
Viele Japaner, glaube ich, machen das.
Genau, also die finden die Vorstellung, dass man sich so lange mit Papier da rumschrubbert, bis man nichts mehr dran hat am Papier, auch nicht so geil. So.
Ja.
Also die haben da andere Hygienevorstellung.
Ja, Stefan, wie sieht's denn aus? Was haben wir denn so für Themen diese Woche, diesen Monat, dieses Corona?
Ja, also wir könnten darüber reden, finde ich, was sind so die besten Aussichten und die schlechtesten und vielleicht auch, was könnten negative Konsequenzen langzeitig sein, wenn Corona sozusagen im Griff ist, wenn wir zum Beispiel einen Impfstoff haben danach und auch, was sind vielleicht positive Sachen, die man die sich daraus ergeben, jetzt durch diese Krisensituation. Und du hattest auch noch einige Sachen aufgeschrieben, dass jetzt wieder neue Zockfreundschaften entstanden sind, wie so die Parksituation in Berlin ist und welche am vollsten sind, habe ich hier noch. Und du hast ja spazieren gehen einen Rekord aufgestellt. Ich bin jetzt halt recht viel Fahrrad gefahren. Darüber können wir auch reden. Dann generell Homeoffice. wäre mal auch spannend, was du so den ganzen Tag so im Homeoffice machst so, und wie das so funktioniert. Und dann haben wir noch Selbstinfektion. Naja, das ist ja auch so ein Thema, ne? Ob man sich jetzt selbst schnell den Virus fängt, damit man dann später, wenn es vielleicht so einen Antikörpertest gibt und man dann quasi immun ist, kann man durch die Gegend juckeln. Das ist auch noch spannend. Und Wirtschaftshilfe. Also wir haben echt die ganze Klopapierpalette hier frisch.
Ja, können wir alles abwatschen.
In der Ladentheke. Es gibt jetzt auch auf CoinMarketCap, das ist so die größte Vergleichsseite für Kryptowährungen, steht oben jetzt Toilet Paper Token. Den gibt's jetzt.
Ja, geil. Ich habe auch heute irgendwie gesehen auf Fokus, man möge es mir vergeben, aber es hat irgendwie so einen Gartenmarkt oder so, die haben irgendwie, sind auf die schlaue Idee gekommen, sich einen Laster Klopapier zu bestellen und haben da einfach so ein Drive-Thru eröffnet und verkaufen nur Klopapier. Also sie sind halt, haben halt ihr Geschäftsmodell umgestellt, verkaufen halt keine Blumen mehr, sondern draußen kannst du mit dem Auto vorfahren, kriegst zwei Packungen. Und bist innerhalb von 2 Minuten durch. Die haben innerhalb in von, nee, irgendwo in Dornberg, irgendwo Nordrhein-Westfalen oder was weiß ich, die haben innerhalb von einem Tag 15.000 Packungen Klopapier verkauft.
Krass. Ja, okay. Deswegen sitzen wir jetzt hier auf dem Trockenen. Aber gut. Ja. Kann man nichts machen.
Womit wollen wir denn anfangen?
Ich hab gleich eine Anekdote vielleicht. Das fand ich mich ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob du auch schon sowas mitbekommen hast. Wir sind ja auch in so ein paar Telegram-Gruppen, ja, wo es so ein bisschen darum ging, so diese Ausgangssperre, wie die so, oder nicht Ausgangssperre, sondern so Beschränkungen gibt's ja jetzt.
Man sich ja, jeder bezeichnet Leuten das anders. So. Ne? Der eine sagt Beschränkung, der andere sagt Sperre, der andere sagt Unterlassung von Kontakten oder Kontaktbegrenzung. Sind ja unterschiedliche Titel da irgendwie unterwegs.
Ja, dann einigen wir uns jetzt auf Nervereien, oder? Nee, also genau, und es war halt, mir persönlich ist das nicht passiert so, aber zum Beispiel meiner Freundin, dass sie so in einem öffentlichen Platz war und halt alleine gelesen hat auf so einer Bank und auf einmal kam halt so eine Wanne mit Polizisten an und die haben dann alle Leute halt angesprochen, dass sie doch bitte den Platz räumen. Und dann hat sich rausgestellt, dass halt von den Leuten, die auf dem Platz waren, vier davon Zivilpolizisten waren. Das fand ich irgendwie ziemlich krass. So, also das war mir neu auch, dass jetzt dann Zivilpolizisten dafür eingesetzt werden, dann genau, so ein bisschen zu gucken, ob da jetzt jemand vielleicht auf dem öffentlichen Platz rumlungert. Und das fand ich, auch wenn das dann, das war mir nämlich gar nicht klar, bis sie mir das erzählt hat, dass das dann wirklich anscheinend untersagt ist auf öffentlichen Plätzen, was aber so ein bisschen die Ironie war, dass ja dann das Tempelhofer Feld, also so große Parks in Berlin, rappelvoll waren zur gleichen Zeit und das anscheinend okay war. Ja, das wollte ich dir jetzt bloß mal als Anekdote irgendwie so reingeben, weil
ja, wir können da auch gleich einsteigen. Also ich finde das auch erstaunlich, wie viel Menschen in den Parks sind. Ich meine, ist ja klar, die Leute wollen irgendwas machen. Die müssen irgendwie sich die Beine vertreten und man geht natürlich gerne in was Grünes rein und nicht unbedingt in der Betonwüste. Und da ist mir natürlich auch aufgefallen, dass es mega voll ist und dass egal im Umkreis von, sag ich mal, 3-4 Kilometern von mir zu Hause, ist eigentlich kein Park leer. Also deswegen auch die Frage von mir, ob du irgendeinen Park weißt, wo wenig Leute irgendwie gerade in Berlin unterwegs sind. Also ich wüsste keinen.
Nee, ich auch nicht. Und ja, Tempelhofer Feld ist auch rappelvoll. An den Eingängen habe ich immer das Gefühl, da gibt es dann schon... Also kommt man an dem Kontakt sozusagen dann nicht manchmal drum herum, wenn es so richtig voll ist, aber sonst haben wir ja das Glück, dass dann solche Sachen wie das Tempelhofer Feld sind auch einfach richtig groß. Also da passt auch schon einiges rauf so an.
Und zu dem, was du gesagt hast mit dem Ereignis, was deiner Freundin da passiert ist, da kann ich nur sagen, dass ich ähnliche Diskussionen mit meiner Freundin hatte. Weil sie ist auch jeden Tag mehr oder weniger in den Park gefahren und dann wurde das Wetter schlechter, dann wurde es wieder besser und dann war sie auch unterwegs und dann gab es halt die ersten Medienberichte darüber und dann gab es halt auch diesen einen Bericht aus dieser Telegram-Gruppe, den du beschrieben hattest und dann habe ich mit ihr darüber gesprochen und sie meinte auch, dass sie das nicht nachvollziehen kann, also dass dass für sie unverständlich ist, warum die Polizisten so eine Härte sozusagen anwenden, wenn jemand alleine im Park ist und da irgendwie chillt. Und da muss man ganz klar den Finger auch auf die Politik richten. Die hat anscheinend keine ordentlichen Ausführungsvorschriften und Verordnungen erlassen und mehr oder weniger die Polizisten allein gelassen mit dieser Aufgabe. Es steht halt irgendwie drin, dass man rausgehen darf zur hier körperlichen Ertüchtigung, beziehungsweise um halt spazieren zu gehen oder Sport zu machen, aber es steht halt nicht drin, dass man es steht nicht explizit drin, dass man nicht irgendwo sitzen darf, aber es ist eigentlich nicht gewollt von der Politik, dass du irgendwo chillst und dass sich Gruppen bilden sozusagen. Und jetzt hast du auf der anderen Seite natürlich Polizisten, die weniger zu tun haben. Es gibt, also das trifft wahrscheinlich auf 90 oder 95% der Polizisten zu, die haben ja keine andere Tätigkeit mehr, als jetzt darauf aufzupassen, dass die Leute sich an diese Kontaktbeschränkungen sozusagen halten. Und jetzt trifft das beides aufeinander. Du hast irgendwie so übermotivierte Polizisten und andererseits so einen verordnungsleeren Raum, der nicht klar regelt, was sozusagen jetzt gerade draußen erlaubt ist. Und das führt dazu, dass Leute dann komische Anzeigen kriegen und sich seltsame Diskussionen entwickeln.
Ja, finde ich auch, dass irgendwie, weil ich hatte gedacht, dass ich und meine Freundin dann auch relativ gut informiert sind, aber das war mir dann zum Beispiel auch nicht so klar. Und dann irgendwie natürlich auch so von wegen Verhältnismäßigkeit. Also genau, sobald du spazieren gehst und dich bewegst, ist okay, aber wenn du irgendwo alleine in der Ecke ein Buch liest, das geht nicht. Also das ist natürlich, dann fragt man sich natürlich auch so ein bisschen.
Das ist ja das Absurde daran. Wenn sie jetzt aufgestanden wäre mit ihrem Buch und wäre im Kreis gegangen, dann wäre es kein Problem mehr gewesen. So, das ist, deswegen soll da ja auch seit letzter Woche wird ja auch nochmal daran gearbeitet und es wird ja auch, also so hört man es jedenfalls, gemunkelt, dass es jetzt vor Ostern nochmal eine Konkretisierung geben soll. Mit konkreten Strafen, mit konkreten, also sozusagen Ausführungsvorschriften, jedenfalls für Berlin und Brandenburg, wie es bei anderen Ländern ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall für uns soll nochmal genau festgesetzt werden, was du wie machen darfst und wie das dann bestraft wird, wenn du dich widersetzt, sozusagen. Jetzt auch gerade im Hinblick auf Ostern, ja, ich find's nicht gut, aber jetzt war Ostern, das Wetter wird langsam besser, die Leute haben Bock irgendwie wieder rauszugehen, man liest langsam ja auch, dass die Zahlen nicht mehr ganz so krass steigen an Erkrankungen. Es wird sicherlich auch, ich war eben gerade draußen, auch dazu führen, dass noch mehr Leute nach draußen gehen. Also ich war eben im Humboldthain und es war proppevoll. Also die Leute haben Bock auf einmal joggen.
Also es wird zu Ostern so eine spezielle Osterverordnung geben, wer wie viele Eier bestecken und suchen darf?
Nee, aber
ab
ich glaube...
Alter?
Nee, aber ich glaube... Die Deutschen, das klingt so national jetzt. Ich meine, die Menschen, die in Deutschland leben, die sind es gewohnt, dass sie über die Osterfeiertage so die ersten, also es ist ja jedes Jahr so, dass du über Ostern irgendwie ins Grüne fährst oder irgendwas machst und da irgendwie, ja, deine Freunde, Familie triffst und ja, wie so einen kleinen Urlaub halt hast, den ersten im Jahr draußen, so außerhalb des Winterurlaubs. Und ich glaube, das wird dieses Jahr, ich glaube, das wird zu Konflikten führen. Wir werden das schon sehen. Also ich bin meistens ja ein bisschen pessimistisch, aber ich glaube, da muss ich gar nicht viel an die Wand malen. Ich denke, das wird kommen. Da hätte man jetzt ja schon das erste Osterfeuer verboten werden. Und dass auch jetzt nochmal Wert darauf gelegt wird, obwohl die Zahlen halt weiter sinken, dass die Kontaktbeschränkungen halt bis nach Ostern halt bleiben.
Ja, schauen wir mal. Ich meine, beim Fußballstadion oder Bundesliga gibt's nicht mehr, gab's ja auch keine Aufstände. Mal gucken, wie es läuft. Ja, schauen wir mal. Es gibt auf jeden Fall ja auch, also siehst du, darüber kann man auch noch reden. Es gibt ja auch recht viel so. Ja, es gibt doch diesen einen Virologen oder diesen einen ehemaligen Leiter von diesem Gesundheitsamt, der irgendwie so ein bisschen den Nährboden sät für viele Leute, jetzt zu sagen, ja, aber weiß man ja gar nicht, ob das jetzt sozusagen an Corona liegt, dass es jetzt diese Fallzahlen gibt und hätte ja auch sozusagen, hätte man ja so ganz gar nicht entdeckt, oder die Coronaviren gibt's ja schon immer und so weiter und streut da sozusagen so viel Wahrheit mit Unwahrheit oder irgendwelchen Annahmen und ja.
Ich habe dazu nichts zu sagen, ehrlich gesagt, also.
Ja, ich find's immer so ein bisschen, also ich meine, ich find's dann irgendwie so krass, wenn Leute irgendwie, mit denen ich rede, dann ja so ein bisschen das sowas verteidigen oder da zumindestens ja, so ein bisschen dem auf den Leim gehen, weil ich mir wirklich denke, okay, wenn man jetzt nach Spanien oder Italien guckt, aber auch in Deutschland schon, ich meine, man sieht ja, dass vor allen Dingen in Italien die Systeme komplett überlastet sind und dass es ja die letzten Jahre jetzt nicht so war. Und das ist ja irgendwie ein recht guter Indikator, dass irgendwas anders läuft als sonst. Und ja, keine Ahnung. Also ich finde es krass, dass dann das noch immer dann anscheinend, jetzt nicht die Mehrheit, aber es gibt immer dann halt Menschen, die dann irgendwie das nochmal besser wissen wollen irgendwie und dann auch irgendwo eine Verschwörung auf irgendeine Art und Weise dann immer hinter den Leuten, die gerade den Tenor angeben, sei es jetzt die Politik und oder auch Experten, die jetzt vom RKI oder dieser Christian Drosten, dass man da immer dann doch noch einen guten Prozentsatz an Menschen hat, die dann doch sehr skeptisch sind und dann doch sagen, nee, das kann so nicht sein, das muss doch irgendwie anders sein.
Ja, ich glaube, es hat auch was mit einer Lernkurve zu tun. Also wenn sich die Leute länger damit befassen und mehr darüber wissen und mehr darüber lesen, dann nimmt sowas auch ab. Also sei es, ob sie jetzt dazu gezwungen werden oder ob sie sich selber irgendwann dafür interessieren, irgendwann checken die Leute auch, dass es gefährlich ist. Das hat man ja hier auch gemerkt. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass wir irgendwie auf dem Höhepunkt sind. Wenn ich jetzt durch unseren Kiez laufe, da ist keiner mehr draußen. Aber vor anderthalb Wochen, als eigentlich auch schon High-Corona war und hier schon volle Kontaktbeschränkungen und die Maßnahmen halt durchgesetzt waren, da waren die Leute noch alle auf der Straße. So. Und da hat dir jeder noch einen Vogel gezeigt und ist dir auf einen halben Meter rangekommen. Und jetzt, also ich wohne in einem Viertel, wo sag ich mal, wo es gut durchmischt ist an Herkunftsländern, sag ich jetzt mal. Das hat sich auch erst später geändert. Also ich glaube, Dinge müssen auch erstmal ankommen und das dauert.
Ich glaube, genau das mit dem Ankommen und was du davor gesagt hast, das halt, kann, glaube ich, auch dann zum Problem werden, so, weil du hast ja auch gesagt, wenn die Fallzahlen jetzt sinken, so dass das wirklich so ein bisschen dieses Gefühl triggert, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel solche Pseudo-Verschwörungstheoretiker dann sagen würden, wenn jetzt die Fallzahlen sinken und in Deutschland wäre es alles nur halb so schlimm, dass sie dann sagen, ja, haben wir doch gesagt, ist ja gar nicht so schlimm alles, weißt du? Also, dass man dann leicht dazu quasi tendieren kann. Aber gut, egal. Lass uns mal über irgendwas Lustiges jetzt mal reden. Weil ich glaube, was Lustiges ist immer gut. Hier, zocken. Erzähl mal über deine Zockerei.
Ja, irgendwie haben wir festgestellt, in so einer WhatsApp-Gruppe, dass wir ja früher auch viel gezockt haben und so zu Jugendzeiten, keine Ahnung, 15, 16, haben wir uns dann am Wochenende oder auch mal in den Ferien irgendwie für eine halbe Woche eingesperrt und da LAN-Party gemacht. Und dadurch, dass wir jetzt alle zu Hause sitzen und ich meine, wir sind jetzt alle doch schon etwas älter, aber da wir jetzt zu Hause sitzen und wir abends irgendwie Zeit haben und nicht unseren normalen Hobbys, sag ich mal, nachgehen, die jeder so für sich hat, können wir jetzt doch zusammen mal zocken. Und jetzt haben wir uns irgendwie mal wieder zu Counter-Strike verabredet und haben dann nachts bis um 12:30 wie zu Schulzeiten irgendwie gegenseitig da die Terroristen abgeknallt und jetzt haben wir so ein so ein MMO-Game irgendwie daraus geht. Conan Exiles hat das, heißt das. Das basiert irgendwie auf Conan der Barbar. Kennst du das? Conan mit Conan der Barbar mit Arnold Schwarzenegger? Und da läufst du halt mit so einem halbnackten Charakter irgendwie durch so eine riesige Welt, tötest irgendwelche Monster, sammelst Gegenstände, craftest dir da dein Haus zusammen und baust riesengroße Burgen und hast 1000 Tiere und Sklaven, die du da irgendwie füttern musst. Das ist sehr witzig und wir verbringen jetzt gerade unsere Abende da. Irgendwie die so im Chat und manchmal auch über Audio- und Videokonferenz. Ich muss sagen, es ist so ein bisschen, ja, so eine Art nicht Reminiszenz, sondern so eine Art Revival, Revival der Jugend, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das ja viel gemacht, also gerade so zum Ende des Abiturs habe ich doch abends auch viel gezockt und auch danach. Und ja, ich find's irgendwie geil. Es macht mir irgendwie Spaß. Und es tut jetzt nicht weh. Du weißt so, du kannst eh nicht rausgehen, du kannst dich nicht mit Freunden treffen. Du bist sozusagen auch sozial in dem Moment, weil du machst was in dem Moment mit deinen Freunden. Und das ist irgendwie cool. Es macht Spaß.
Das klingt gut, ja. Fuck, ich sollte auch mal mitmachen. Bei mir hat sich irgendwie gar nicht so viel geändert. Merke ich gerade, wo du das erzählst.
Wie meinst du das?
Ja, also Homeoffice mache ich halt, also habe ich halt davor auch gut gekonnt so, und das heißt, und abends, ja, manchmal habe ich was mit meiner WG, manchmal gehe ich zu meiner Freundin, also das ist sozusagen mein WG und Freundin ist sozusagen, sind so noch die Kontaktpunkte, sonst vermeide ich das auch Kontakte, und ja, also irgendwie, also klar, am Wochenende so weggehen oder so hat sich schon geändert, aber man darf ja auch rausgehen. Das heißt, am Wochenende war ich dann so öfter Fahrrad fahren und habe mich dann auch irgendwie versucht, ein bisschen zu körperlich zu betätigen. Ich habe jetzt, glaube ich, also in der ersten Woche so, als es so, also vielleicht vor 2 Wochen war das, hatte ich auch so ein bisschen so das Gefühl, auch so dieses Gefühl von Entschleunigung. So, jetzt liegt ja alles so ein bisschen still, dann kann man auch einfach selber ein bisschen chillen und ein bisschen ruhiger machen. Und jetzt,
so mache ich es auch.
Aber irgendwie ging das bei mir jetzt recht schnell irgendwie, weil doch irgendwie ich noch recht viel zu arbeiten habe, dann jetzt so weiter wie davor.
Okay.
Aber wenn ihr Counter-Strike zockt, dann ändert sich das wahrscheinlich bald.
Ja, ich habe dich ja schon eingeladen, also komm einfach dazu. So. Es dauert auch nicht lang. Du musst nur deinen Steam-Account da reaktivieren und dann können wir loslegen. Und die anderen haben auch Bock, also die wollen immer zocken.
Spielt ihr denn alleine oder macht ihr eure eigene Map? Oder
nee, wir spielen auch gegen andere da irgendwie online. Das läuft. Ich muss auch sagen, dass, also klar, man ist, das, was du eben gesagt hast, man hat natürlich auch eher das Gefühl, dass sich was verändert hat. Natürlich war ich vorher auch öfter zu Hause mit meiner Freundin oder hab zu Hause gechillt, nur hast du jetzt halt keine andere Möglichkeit. Das heißt, dadurch, dass die Möglichkeit weg ist und dieser Raum, dieser Möglichkeitsraum irgendwie, dass der entfernt ist, denkst du auch ganz anders darüber nach, finde ich. Also du hast nicht die Auswahl. Du bist einfach zu Hause. Und deswegen nehme ich mir jetzt auch nicht vor, dass ich irgendwie, keine Ahnung, ich fahre jetzt nicht in den Baumarkt und fange irgendein Projekt an oder ich denke gar nicht drüber nach, was ich noch andere Sachen machen könnte, weil ich weiß, ich bin eh zu Hause an dem Abend und dann denke ich mir so, ey, ich bin zu Hause, dann kann ich ja auch mit den Jungs zocken, so.
Ja, das klingt sehr solide. Und was haben die anderen sonst gemacht, so? Also, das würde mich ja mal interessieren, weil.
Ja, das wäre jetzt eine größere Befragung, die wir da machen müssten, glaube ich.
Okay, müssen wir eine größere Befragung machen. Aber weißt du, ich denke mir halt so, okay, man arbeitet tagsüber, okay, das fällt jetzt vielleicht für viele Leute dann flach oder wird weniger?
Naja, das Arbeiten hast du ja trotzdem, das haben die ja auch. Die können jetzt ja nicht ihre Arbeit tagsüber niederlegen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir tagsüber zocken, sondern irgendwann ab 19, 20 Uhr oder so kann man sich halt Zeit dafür nehmen.
Genau, aber das wäre ja genau meine Frage, weil meine Annahme wäre jetzt, okay, wenn jetzt sozusagen manche Leute, weiß ja nicht, ob die dazugehören, in Kurzarbeit gehen oder einfach weniger zu tun ist, weil im Homeoffice man nicht so gut arbeiten kann oder nicht so Zugang hat zu der Sache, die man machen sollte.
Also das, was ich bisher vernommen habe, ist so, dass sie gleich viel Arbeit haben wie vorher.
Okay, und dann wäre doch die spannende Frage, okay, was macht man wirklich sonst abends? Also trifft man sich immer mit Freunden oder geht man abends immer noch irgendwo hin in eine Bar oder irgendwo essen, wo man jetzt nicht hingeht? So? Also bei mir ist es nicht...
Ich glaube, man unterschätzt das jetzt. Also ich muss schon sagen, dass ich extrem viel noch draußen dann abends irgendwie unterwegs bin. Man kommt dann doch erst später nach Hause. Auch wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit Freunden trifft, dann war man halt irgendwie vielleicht länger auf Arbeit oder hat noch irgendwas erledigt oder...
Mhm. Stimmt.
Hat sich mit seiner Freundin draußen essen getroffen. Ey, weißt du, wie ich überlegt habe, wie oft man eigentlich draußen irgendwo essen geht? Wie oft man irgendwie egal ob das jetzt Imbiss oder Essen gehen ist, also seitdem, weiß ich nicht, seit einem Monat oder so, bin ich ja nicht mehr mit meiner Freundin irgendwie draußen gewesen zum Essen. Also allein das, so abends irgendwie nochmal ins Kino gehen oder keine Ahnung, das sind ja Tätigkeiten, auch wenn man, auch wenn das irgendwie so repetitiv ist, die macht man dann doch regelmäßiger, als man denkt, so einen Kinofilm zu gucken oder essen zu gehen beim Asiaten oder was weiß ich.
Okay, aber es ist ja vielleicht auch dann so ein coole, wenn sich sowas denn jetzt also man könnte das zocken, ja, oder muss ja jetzt nicht zocken sein, aber generell was, so bestimmt gibt's einige Leute, die jetzt Sachen neu entdecken auch, so, für sich, oder alte Sachen wiederentdecken, wie bei dir, aber sowas dann wieder,
Kochen, glaube ich, ist so ein Ding. Du glaubst gar nicht, also wenn die ganzen Leute, die haben sonst tagsüber in der Kantine gegessen, morgens auf dem Weg zur Arbeit, noch irgendwie so ein halbes Brötchen mit einer Viertel Salamischeibe und so einem Käsefondue-Rest irgendwie sich rein oder zwischen die Kiemen geschoben und abends dann nochmal Sushi bestellt zum Netflix gucken und jetzt bist du irgendwie darauf, ja, mehr oder weniger verdonnert, dir morgens deine Stulle selber zu schmieren und mittags dir einen Linseneintopf warm zu machen und abends dann nochmal Nudeln mit Klopapier aufzusetzen.
Boah, du bestellst einfach bei HelloFresh.
Ja, wenn du die Eier dazu oder die Eierstöcke, Entschuldigung, dazu hast, dann machst du das.
Wieso brauchst du dazu Eier oder Eierstöcke?
Naja, du weißt ja nicht, wer da dein HelloFresh da zubereitet hat.
Ah. Ja, aber das ist doch fresh.
Ja, sicher. Corona fresh.
Ich hab's noch nicht ausprobiert, aber so die Lieferdienste, die haben jetzt ja auf jeden Fall zum Großteil einen guten Anlauf. Aber ja, ich glaube auch, das Kochen ist auch eine Sache, die, ja.
Wie sieht denn dein Corona-Tages- beziehungsweise Arbeitsplatztag so aus? Also wenn du jetzt morgens dich, du bist ja jetzt schon ein bisschen erfahrener, was das Homeoffice angeht, wenn du dich da morgens an deinen Arbeitsplatz ransetzt, was machst du denn da? Damit machst du da deine Arbeitskerze an? Oder?
Oh Gott, das klingt schon sehr professionell. Also es ist unterschiedlich. Also wir haben jetzt sozusagen, wir haben ein großes Gemeinschaftszimmer. Da bin ich manchmal, aber ich bin jetzt auch öfter in meinem Zimmer, weil ich habe gemerkt, hier ist es auch manchmal jetzt schwierig, wenn so viele Leute in einem Raum sind, so für mich wirklich zu konzentrieren, wenn ich jetzt zum Beispiel was schreibe. So. Und das heißt, jetzt war es so, dass ich meistens wirklich in meinem Zimmer bin. Ich habe ein recht kleines Zimmer und ich habe auch keinen Schreibtisch. Das heißt, ich arbeite wirklich so. Ich funktioniere mein Bett dann quasi zum Schreibtisch.
Und das finde ich krass. Ey, ohne Scheiß, das finde ich wirklich krass.
Das ist krass, ja. Aber das mache ich wirklich schon seit ich denken kann. Also ich habe schon in der Schule auch immer dann für den nächsten Tag dann halt im Bett noch gelernt. So. Also so.
Ey, ohne Scheiß, das halte ich 5 Minuten nicht mal. 3 Minuten halte ich das aus.
Na, ich kann das relativ gut, aber der Punkt ist auch, ich merke auch, also von wegen, wir haben ja schon vor dem Podcast kurz drüber gesprochen, so ein bisschen so diese Arbeit, ich nenne es jetzt mal Arbeitshygiene im Sinne von, oder Arbeit, Freizeit, so diesen Unterschied, dass man den macht und dass das auch gut ist fürs langfristige Wohlbefinden. Also im Sinne von, ich glaube, dass es tendenziell nicht so gut ist, über einen langen Zeitraum das so zu machen, weil dann irgendwann diese Grenzen zwischen der Platz, wo ich schlafe, an dem ich arbeite und wo ich irgendwie Freizeit habe, dass das dann alles irgendwie derselbe ist, nicht gut. Deswegen mache ich das auch sozusagen jetzt nicht dauerhaft, aber ist jetzt schon sozusagen in der Woche, würde ich sagen, 3 von 5 Tagen sieht es so aus und den Rest der Zeit bin ich entweder bei meiner Freundin, gestern haben wir mal Coworking bei ihr ausprobiert, das hat auch ganz gut funktioniert, zusammen da einen Schreibtisch eingerichtet und daran gearbeitet und sonst ab und zu halt in unserer Wohnung, im Wohnzimmer oder in der Küche, also ich bin dann sozusagen da, ich habe da jetzt nicht so einen richtig festen Ort, also bis auf mein Bett halt. und ich glaube, dadurch, dass ich das immer schon irgendwie so gemacht habe, also beziehungsweise oft da zurückgefallen, natürlich habe ich jetzt nicht mein ganzes Leben lang in meinem Bett gearbeitet, aber wenn ich von zu Hause gearbeitet habe oder auch im Studium oder in der Schulzeit, dass das jetzt für mich okay ist, sage ich mal. Aber ich merke auch, weil wir sind jetzt sozusagen 5 bis 6 Leute, habe ich ja erzählt, von denen normalerweise nur 1, 2 zu Hause sind. Und das ist jetzt natürlich ein Unterschied, wenn auf einmal dann doch 6 Leute die ganze Zeit da sind, dass man da sich nicht zu sehr auf die Nerven geht. So.
Ja, aber auch wegen des Klopapiers.
Klopapier gab es bis jetzt noch keine Aufstände, aber ja, kommt noch, wenn die Badezimmerbewohnergruppe 1 merken, dass ich die Rolle weg habe, dann wird es den ersten Aufstand geben. Aber ja, also ich würde sagen, soweit, so gut. Und natürlich muss man auch sagen, also bin ich jetzt auch fühle ich mich in der privilegierten Situation, dass ich jetzt die meisten Sachen halt auch von zu Hause machen kann, so. Und deswegen fällt mir jetzt auch nicht so sehr die Decke auf den Kopf, weil ich mag halt das, was ich mache, und das, was ich mache, kann ich halt von zu Hause aus machen. Deswegen ist es halt okay, so.
Ja, gut, also das geht mir ja genauso. Ich kann auch alles von zu Hause machen, also.
Für uns ist es ja vielleicht auch schon normal, weißt du, aber es gibt natürlich auch viele Leute, die wahrscheinlich jetzt wirklich dann nicht Homeoffice machen können, weil es einfach nicht geht. Und
aber dieser schwachsinnige Bullshit-Talk zum Beispiel mit deinen Kollegen auf dem Flur oder das doch so sinnlose Kaffeemaschinengespräch. Diese Kleinigkeiten, weißt du, dass du, wenn du vorm Kopierer, du gehst, bist gerade auf dem Weg zum Klo und dann wirst du angesprochen wegen dieser neuen Solarzellen, was weiß ich, Applikationen, die da jetzt rausgekommen hast, und du verwickelst dich in so ein Gespräch mit deinem Kollegen und das läuft dann über 14, 20, 30 Minuten. Diese Kleinigkeiten, die vermisse ich irgendwie. Ich vermisse so einen Ort, so eine Art Chatroom nicht, aber halt irgendwie so ein, angenommen, es gäbe eine App, sage ich mal. Du sitzt irgendwie zu Hause und du hast die Möglichkeit, so wie in deinem Büro, hast du auch die Möglichkeit, deine Tür sozusagen aufzumachen und zu hören, was es so an Gesprächen auf dem Flur gibt. So,
das gibt's.
Da gibt's sozusagen so Gespräche und du hörst das, und wenn du irgendwie, boah, jetzt habe ich Lust, da einzusteigen. Jetzt geht's gerade irgendwie um das neueste Nudelrezept mit Klopapier-Topping, und du denkst dir so, boah, ich habe gerade gestern was Neues ausprobiert, da würde ich gerne was beisteuern. So mache ich das, dann stehe ich meistens auf, gehe in den Flur und misch mich ein. Und dann geht das Gespräch los und irgendwann merkt man so, oh ja, jetzt reicht's auch, nehme ich mal meine Kaffeetasse und hole mir noch einen Kaffee oder so und kann dann wieder zurück an meinen Arbeitsplatz gehen. So eine App brauche ich irgendwie. Ich brauche irgendwie die Möglichkeit, passiv, aber auch wenn ich zum Beispiel abstellen will, so wie auf Arbeit, da kann ich auch einfach die Tür zumachen und dann ist die Tür zu und dann labert mich keiner voll. Irgendwie so ein flexibles App-Modell irgendwie. Kannst du da irgendwas? Gibt's.
Ja, wie heißt das? Das haben wir nämlich Discord. Kennst du das?
Discord, okay.
Das haben wir nämlich auch Lust, also genau das, genau wie du es gerade gesagt hast, haben wir mich dann auch, also Ich habe festgestellt.
Moment, muss es nochmal sagen, dein Internetstream ist gerade ein bisschen abgekackt. Man muss dazu sagen, wir nehmen heute das erste Mal sozusagen über das Internet auf und eben war Stefan für 2-3 Sekunden gar nicht zu hören. Also nochmal, fang nochmal an bei Discord.
Genau, also es gibt da eine App, die genau das, was du gerade beschrieben hast, abdeckt. Und wir haben das auch ausprobiert. Das heißt Discord. Das heißt, das kommt auch lustigerweise aus dem Gaming. Also könnt ihr auch mal fürs Zocken ausprobieren. Und da hast du quasi so ein Kanal, wo dann die Leute drinne sind und abhängen und halt sprechen. Und du kannst halt jederzeit einfach reingehen und auch wieder raus. Und du kannst aber auch dich muten oder halt auch nicht. Und du kannst Video machen und du kannst deinen Bildschirm teilen und du kannst halt alles Mögliche machen. Und das ist aber genau dafür ausgelegt. Es kommt halt aus dem Zock-Bereich, dass du dich dann genauso, wenn du zusammen zockst, dann austauscht. Und wir haben es ausprobiert. Wir haben es jetzt aber nicht so intensiv genutzt, deswegen haben wir es jetzt wieder eingestellt. Aber das hat genau diesen Effekt gehabt. Wir sind zwei Kollegen und ich.
Ah, okay.
Wir sind ja eigentlich zu dritt. Wir starten jetzt gerade so ein Internet Gedöns.
Okay.
Und genau. Und ja, wir haben es dann eigentlich eingestellt, weil meine Internetverbindung so schlecht war.
Ja.
Und irgendwie hat das mit dem und irgendwie hat das dann nicht mit dem Discord so gut hingehauen. Aber das kann ich dir, also als du es jetzt gesagt hast, war das genau, glaube ich, ist genau die Beschreibung, wofür Discord erfunden wurde.
Ja, das klingt gut. Vielleicht sollte ich das nochmal vorschlagen. Wir haben halt das Problem, wir haben halt so einen Fascho-Admin bei uns, Nazi-Fascho-Admin, der lässt halt nichts zu. Also du kannst weder Skype benutzen, noch nennen irgendwas. Also keine Ahnung. Es muss halt alles selbst gehostet werden. Dadurch, dass ich halt an der Uni arbeite, ist halt das komplette Fascho-Admin-System dort etabliert. Da kommt nichts an Fremdservern oder so in Frage.
Ach so, ja. Ich dachte, du redest jetzt vom Zocken, aber ja, du redest von deinem Arbeitsplatz.
Ich rede von der Arbeit. Mir geht's um diesen Arbeits- Chat, also es ist wirklich, also für mich ist nicht das Problem, selbst an meinen Arbeitspaketen zu arbeiten, sondern diesen Bullshit-Talk zwischendurch zu haben. Das ist für mich sehr wichtig, das ist so eine Komponente der Arbeit und auch, also es ist halt das der soziale Aspekt. Man geht da auch hin, um so Leute tagsüber zu treffen und mit denen auch mal Smalltalk zu machen. So. Und das habe ich gerade gar nicht mehr, weil bei uns ist diese, ja, bei uns gibt es diese gibt's jetzt keine Chatrooms oder so oder keinen Live-Chat neben der Arbeit her, aber das hast du ja sonst. Wenn du da irgendwie unterwegs bist und da arbeitest, dann wirst du immer zwischendurch in irgendwelche Gespräche verwickelt und ich muss schon sagen, das fehlt mir sehr.
Also ich kann das sehr gut verstehen. Ich glaube bei mir, wahrscheinlich, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, okay, ich habe jetzt noch die WG, mit der ich zusammenlebe, dann meine Freundin hat halt auch noch eine WG, das ist jetzt sozusagen meine Bezugsgruppe und ja, irgendwie, ich chat halt viel mit meinen zwei quasi jetzt Arbeitskollegen, das passt irgendwie und manchmal haben wir dann so morgens noch so ein Gespräch und erzählen halt darüber, was wir jetzt so den Tag geplant haben, was so auf der Agenda steht und ansonsten habe ich aber das Gefühl wirklich, dass bei mir hilft, dass die Decke nicht auf den Kopf fällt, wirklich diese Betätigung. Also ich habe das Gefühl, wenn ich da mal irgendwie wirklich ein paar Stunden mit dem Rad unterwegs bin, dass dann sozusagen danach auch so ein bisschen dieser Drang nach, also man ist dann einfach ein bisschen entspannter und ein bisschen ausgeglichener, also oder ich bin das zumindestens. Und das ist für mich eine gute Kompensation, die vielleicht genau sowas dann auch kompensieren kann, dass man jetzt einfach weniger soziale Kontakt ab sein, das so ein bisschen unausgeglichen machen kann. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen aber ich kann auch verstehen, weißt du, du bist auch bei einer
jeder,
Arbeit.
Ich glaube, da ist jeder auch anders aufgestellt. Also jetzt ich zum Beispiel gehe auch mit meinem Nachbarn mehr oder weniger alle zwei Tage, doch eigentlich fast täglich oder mindestens alle zwei Tage dann spazieren oder halt mit meiner Freundin und Also es ist jetzt nicht so, dass mir irgendwie das Joggen oder das Fahrradfahren fehlt oder so, keine Ahnung. Also für mich reicht das aus, wenn ich 1 bis 2 Stunden irgendwie draußen rumrenne und mir Berlin angucke. Ich habe schon sehr viele lustige Bilder gemacht. Ey, ich war auf dem Alex oder am Brandenburger Tor und da war echt keine Sau. Also es war wirklich Regierungsviertel, schweineleer. Also man kann eine lustige Zeit draußen haben, aber das ist, finde ich, nicht das Gespräch. Also ich kann dann trotzdem mit meiner Freundin sprechen oder halt mit einem Nachbarn oder halt beim Zocken mit meinen Kumpels, aber das ist nicht, keine Ahnung, das Kollegengespräch, das fehlt einem. Das sind ja auch Leute, mit denen du sozialen Kontakt hast. Und dadurch, dass ich jetzt nicht in der Leitungsebene bin, habe ich halt mit vielen Leuten von meiner Etage nichts zu tun, weil ich mit denen halt keine Projekte zusammen habe. So, ne? Also es ist einfach nicht notwendig, dass ich mit den Menschen kommuniziere und deswegen gibt's auch kein Zeitfenster, was dafür vorgesehen ist. Das sind halt eigentlich Arbeitsstunden, die verloren gehen, die jetzt halt effizienter verwendet werden können. Ich arbeite garantiert effizienter jetzt als vor 4 Wochen, weil ich halt diese ganzen Smalltalk-Gespräche auf dem Flur nicht habe. Aber wirklich gut, ob das jetzt wirklich gut ist, weiß ich nicht.
Meinst du, es wird sich langfristig was so ein bisschen an der Arbeitskultur ändern, in dem Sinne, dass viele Arbeitgeber jetzt vielleicht auch entdecken, okay, wir können unsere Arbeitnehmerinnen quasi auch im Homeoffice arbeiten lassen und es funktioniert so, und wir sparen Kosten, sei es von irgendwie, ja, dass wir die Leute nicht mehr zu unseren Kunden schicken müssen oder dass wir nicht mehr auf Konferenzen fahren müssen oder dass es auch okay ist, wenn unsere Arbeitnehmerinnen quasi einfach mal ein paar Tage in der Woche von zu Hause arbeiten, weil es funktioniert sozusagen.
Ja, also ich glaube, die Frage kann man grob mit Ja beantworten, aber ich glaube, dass das auch ein Trugschluss ist. Also ich glaube, dass du klar, du wirst jetzt Unternehmen haben, die denken, ja, das ist eine gute Idee, die werden dann aber auch mittelfristig irgendwie merken, dass man den sozialen Kontakt braucht und dass es ohne den auch nicht geht. So, ich glaube, es gibt ein paar Unternehmen, die wissen das schon und die sind darauf vorbereitet und die können das jetzt auch gut einschätzen. Und ich denke mal, es gibt auch ein paar, die denken jetzt, wow, man kann da richtig Kosten sparen. Und in ein paar Monaten, wenn sich das wieder normalisiert hat, dann merken die auch, dass es ohne das gar nicht geht. Also ich glaube, okay, das ist mehr oder weniger am Ende, ich glaube, dass sich mehr oder weniger nicht viel ändern wird an der Sache. Also auch wenn sich jetzt viele Leute sehr viel davon versprechen, der persönliche Kontakt, das ist nicht mit einem Teams- oder Skype-Meeting, ist nicht aufzuwiegen. Also nicht in meiner Erfahrung jedenfalls. Das merkst du doch jetzt auch. Also wir kommunizieren doch jetzt ganz anders, als wenn du jetzt hier wärst. Also das merke ich selber für mich, dass es jetzt auch eine andere Situation ist beim Sprechen, als wenn du jetzt da wärst.
Das stimmt, ist mir jetzt auch schon aufgefallen. Aber ich überlege gerade, was anders ist. Ich habe das Gefühl, wir reden mehr so. Ja gut, das ist jetzt natürlich auch durch die aktuelle Situation. Wir reden jetzt halt mehr so, okay, wie es jetzt gerade so für uns ist. Aber wie ist es sonst anders? Sind wir förmlicher?
Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, man reagiert schneller und man hat, da ist weniger Latenz. Und ich glaube, die Latenz führt bei einem Regelkreis halt einfach zu Überschwung und Unterschwingverhalten. Du führst, also das ist einfach, du, das führt zu komischen.
Das könnte aber auch der Gin Tonic sein.
Ja, die hatten wir ja aber auch schon dabei. Das ist jetzt nicht das Problem. Das führt einfach zu komischen, im Endeffekt zu irgendwelchen Pausen und Todzeiten und die können zu Verwirrung führen und zu Awkward-Situationen. So. Und das wirst du auch im Geschäftsleben dann haben. Und das ist nicht geil. Und zumal, ey, in Deutschland funktioniert das Internet sowieso nicht. Deswegen, ey, warten wir mal ab. Ein paar Monate, was passiert, wenn es ins Land gegangen ist und wenn das Internet dann immer noch so schlecht ausgebaut ist wie jetzt, dann wird sich da nicht viel geändert haben. Ist, glaube ich, die abschließende Antwort zu deiner Frage.
Okay, ich glaube, ich sehe es ganz anders, weil ich aber auch andere Erfahrungen gemacht habe. So. Also ich habe, glaube ich, in den letzten 2 Jahren sehr viel sozusagen was so über Skype und über Telefonate, so was so Kontakte auch sozusagen aufbauen und halten angeht, also auch im Arbeitskontext gemacht und dann festgestellt, okay, das geht eigentlich genauso gut, als wenn man jetzt irgendwelche Leute persönlich trifft. Habe auch Leute persönlich getroffen und ich muss sagen, es ist was anderes, persönlich jemanden zu treffen, na klar, aber ich finde, nicht unbedingt immer, also nicht anders, aber nicht unbedingt immer zielführender, sagen wir es mal so. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, dass dann in einem zum Beispiel Telefonat man noch, ich glaube, es war auch oft zielgerichtet da, weil man dann noch einfacher sagen kann, so, okay, was jetzt die nächsten Schritte ist, was man möchte, was, und dann ist aber auch gut und im persönlichen Gespräch, genau, da kommt dann natürlich noch viel so, viele andere Sachen dazu irgendwie. Da hat man ja auch irgendwie so dieses, ja, man ist dann einfach zusammen an einem Ort und man hat sich auch extra dann getroffen und wenn jetzt nicht vorher schon klar ist, jeder hat irgendwie nur eine halbe Stunde Zeit, dann redet man halt auch über andere Sachen. Und ich glaube, beim Telefonat ist es dann, ich hatte jetzt selten ein Telefonat, was dann irgendwie komplett ausgeufert ist in der Zeit, so. Also ist, glaube ich, einfach kürzer. Vielleicht, ja, kann man das sozusagen zusammenfassen.
Also das ist im Endeffekt eben, also das habe ich ja versucht eben schon mal zu erzählen. Ich arbeite sehr effizient gerade, was meine Arbeitspakete, also was die Abarbeitung meiner Arbeitspakete hier zu Hause angeht. Ich arbeite kürzer. Ich kommuniziere auch kürzer, wenn es um Besprechungen geht. Also wenn ich mit meinem Chef oder mit meinen Kollegen telefoniere, dann bin ich schneller fertig, weil halt weniger Bullshit-Talk passiert. Wenn du dich erinnerst an unsere gemeinsame Asienreise letztes Jahr, wie wichtig das ist, wenn Leute sich da irgendwie zusammensetzen und, also ich glaube nicht, dass da irgendwelche Geschäftsinhalte irgendwie durchkaut. Da ging es wirklich ums gemeinsam Zeit verbringen, zu gucken, ob man dem anderen vertrauen kann und auch, ja, zu sehen, wie der andere sich in, sag ich mal, besoffenem Kontext oder betrunkenem Kontext irgendwie verhält, so, um zu sehen, ob du dem vertrauen kannst. Und ich glaube darauf, das ist bei uns auch so. Wir machen das zwar nicht betrunken, also wir gehen jetzt nicht mit unseren Arbeitskollegen unbedingt jetzt als erstes saufen, um zu sehen, wie sie sich verhalten, um dann irgendwie einen gemeinsamen Kredit aufzunehmen oder so, aber man beschnuppert sich schon persönlich eine Zeit. Und ohne das, ich glaube, ist es, ich denke mal, auch in Teams schwierig, tiefes Vertrauen aufzubauen und das, ja, dieses Teamwork halt hochzuleben. Also ich glaube, bei uns gerade, also ich will jetzt nicht über meinen Arbeitgeber schimpfen, aber ich glaube, bei uns ist gerade Team nicht existent. So, also da kommuniziert irgendwie jeder mit jedem Notwendigen und das ist nicht gut für die Motivation langfristig. Also kurzfristig mag das gehen, das mag jetzt auch noch für 3-4 Wochen gehen, aber wenn du irgendwann keinen Kontakt mehr zu Menschen in deinem Büro hast, die alle mit dir arbeiten und die eigentlich zu deinem Team gehören, dann läuft da irgendwas falsch und dann muss da auch irgendwas geändert werden. Ist meine Meinung.
Da gebe ich dir recht. Nee, ich glaube, das sehe ich auch so. Also ich habe jetzt auch manchmal das Gefühl gehabt, weil meine zwei Arbeitskollegen, die wohnen halt sozusagen fast um die Ecke. Das heißt, die sind dann doch oft beieinander. Und ich bin aber recht weit weg, wo wir beide in Berlin sind. Und ich hatte dann auch jetzt zwischenzeitlich, wenn wir mal eine Woche jetzt nicht so wirklich Kontakt hatten, also gut, dann hat das sozusagen so ein Skype-Call das dann wieder ein bisschen wettgemacht, aber auch so das Gefühl gehabt, okay, wir sind jetzt so ein bisschen, wir erleben einfach andere Sachen und es ist nicht genug sozusagen Platz da, dass wir uns wirklich wieder mal so ein bisschen synchronisieren. Also ich glaube auch so dieses, was du gesagt hast, so Sachen wie Vertrauen und so wirklich so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl, dass das, bin ich voll bei dir, auch nicht so über jetzt ein Telefonat oder Video Call aufrechtzuerhalten ist. Und vielleicht, genau, auf der Upside so, dass man aber dann vielleicht Sachen schneller hinkriegt, weil man sich nicht so ablenken lässt.
Richtig,
aber was
richtig.
Vielleicht auch gleichzeitig die Downside ist, weil man möchte ja auch sich manchmal ablenken lassen. Gehört ja auch dazu. Okay. Jetzt haben wir noch, noch fast alle unsere Themen vor uns.
Ja. Naja, wir haben mit der Nachbarschaft, das haben wir jetzt schon, also ich habe schon darüber ein bisschen gesprochen, dass ich mit meinem Nachbarn ein bisschen näher gerückt bin, sag ich mal. dadurch, dass man sich sowieso physisch nah ist, kann man halt ja, vielleicht auch mal zusammen einen Spaziergang machen. Vielleicht ist das für euch auch eine Option, einfach mal mit dem Nachbarn einen Rundgang zu machen. Ich meine, man wohnt eh zusammen in einem Block und wenn man sich nicht mit seinen Freunden treffen kann, dann...
Wie kam das? Also mit dem hast du vorher noch nie
mit dem so habe ich vorher halt gemacht? Schon Klamotten gemacht. Also jetzt hier zum Beispiel so Aktionen, was Straßenverkehr angeht bei uns im Kiez und so, aber jetzt halt nicht irgendwie Freizeitaktivitäten so, sondern ja, halt eher so basispolitisch hier, also so Kram, was den Kiez anging.
Okay, ja gut, könnte ich mir mal überlegen, aber gerade ist halt bei mir auch so, ich habe auch echt keine Langeweile, also ich habe irgendwie, also zumindest ist jetzt heute und gestern war es so, ich komme mir vor, als wenn gar nichts passiert ist, außer wenn ich halt Nachrichten anmache. Aber mal gucken, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also ich gehe jetzt zum Beispiel, ja, also spazieren gehen und Fahrrad fahren habe ich jetzt für mich neu entdeckt zum Beispiel.
Und hast du schon drüber nachgedacht, dir den Coronavirus an irgendeiner Kinderrutsche zu holen und da mal am Geländer zu lecken, oder?
Nee, habe ich noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Ja, nee, irgendwie nicht.
Also nicht mal ansatzweise, oder?
Doch, ich glaube ansatzweise schon. Also ich glaube, ich habe schon mal, als es zum ersten Mal da vor, das war ja immer wieder, irgendwie hört man das ja, dass man sich den Virus jetzt schnell fängt, weil jetzt erstmal sind wir ja noch relativ jung. Das heißt, das, was passiert, ist eher unwahrscheinlich. Und falls doch, funktionieren die ganzen Einrichtungen jetzt noch relativ gut. Genau. Und dann kann man halt, wenn man dann immun ist, rumjuckeln
richtig.
Und alles machen. Stimmt, also eigentlich gar nicht so schlecht. Oder was sagst du?
Ja. Also, das, was ich gehört habe, ist halt, dass es schrecklich sein soll. Also man soll wirklich 2 Wochen, also auch Leute in unserem Alter, habe ich jetzt schon gehört, die dann wirklich flach lagen, ne? Also da mit wenig Bewegen, Deliriumszustand, absolutes Fieber und nur Tee saufen und pennen. Ist halt die Frage, ob man Bock darauf hat, sich diese 1,5 Wochen bis 2 Wochen zu geben. Und ja, ich weiß auch nicht, ob das so moralisch, ob das so eine gute Sache ist.
Nee, es ist wieder moralisch natürlich noch, es ist halt so ein spieltheoretisches Ding, ne? Also wenn das jetzt dieses klassische, wenn das jetzt jeder machen würde, dann funktioniert es halt nicht. Und ja, deswegen, also ich habe da dann drüber nachgedacht, im Sinne von, ist eine lustige Idee, aber
stell mal vor, wer hätte das als Geschäftsidee gemacht. Ey, was für ein Aufschrei hätte es gegeben, ey.
Ja, vor allen Dingen, das Problem ist ja auch, okay, also angenommen, ich würde jetzt alleine wohnen und ich hätte wirklich jetzt genug Vorräte für 2 Wochen und dann würde ich mir sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch und ich kann auch relativ sicher gehen, dass ich jetzt sozusagen in diesen 14 Tagen keine externe Hilfe brauche, wenn es
also
mir
Vorräte
gut,
also
wenn
der Krankheitsverlauf, glaube ich, da kann ich jetzt für alle Deutschen einmal sprechen, alle genug.
Also ich nicht. Ich auf keinen Fall. Aber ja, und selbst dann wäre es natürlich dämlich, weil okay, was wenn der Outcome dann doch so ist, dass ich ins Krankenhaus muss oder so, dann würde ich doch dem System jetzt gerade zur Last fallen, wo vielleicht jemand anderes den Platz bräuchte. Genau, aber das wäre auch ja schon eine Idealsituation. Ich wohne jetzt in der Wohngemeinschaft und natürlich haben auch manche hier dann ihre Partner, die sie sehen. Das heißt, sobald es einer hat und du hast ja sozusagen laut Christian Drosten bis so 2 Tage im Schnitt bist du erstmal anzeichenfrei, aber du hast schon die Infektion und kannst auch schon andere Leute anstecken. Das heißt, im Endeffekt, wenn einer von uns hier jetzt krank ist, haben es alle mit großer Wahrscheinlichkeit und dann haben es auch die Partner und deren WGs. Das heißt, man würde dann auf jeden Fall mit dieser Strategie mit relativ großer Wahrscheinlichkeit ganz viele andere Leute anstecken und eigentlich dann ja seinen ganzen Umkreis infizieren. Und das ist natürlich genau das, was man vermeiden soll. Deswegen ist es Ja, es ist, glaube ich, insgesamt eine sehr dumme Idee.
Okay, gut, dann lassen wir das, oder?
Ja. Außerdem, ja, ich habe auch keine Lust, an so einer Rutsche zu lecken.
Ey, du kannst ja auch ein Geländer aussuchen oder so eine Türklinke von irgendeinem Einkaufsladen oder sowas. Ist gar kein Problem.
Ich wollte gerade sagen, also letzte Woche bin ich in den Lidl bei der Karl-Marx-Straße gegangen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Spot, weil da war es, also man sieht dann sofort, okay, wenn man im Alnatura ist, so, ja, alles klar, wir halten alle Abstand. Und DM, klar, es können nur irgendwie 5 Leute in den Laden zugleich. Und also der Lidl da war auf jeden Fall Shopping angesagt. So,
es ist eigentlich nicht witzig, muss man ganz ehrlich sagen. Also da muss dann der zuständige Marktleiter, wer auch immer das ist, der muss dann eigentlich nochmal nachsteuern. Also bei uns scheint das ganz gut zu funktionieren, auch in den Lidl-Filialen und im Penny zum Beispiel auch. Da sieht man, da sieht man wirklich, dass sich da gekümmert wird und da werden auch nur begrenzt Menschen hineingelassen. Also das ist deutlich besser als noch vor anderthalb Wochen, obwohl da schon die Vorgaben 3-4 Tage alt waren, wie die dieses Zugangskontingent halt durchgeführt werden soll. Das wurde ja mehr oder minder gleich mit den Ausgangsbeschränkungen erlassen, wurde aber sehr schleppend umgesetzt. Und mittlerweile ist es so, also heute war ich dann im Kaisers? Nee, wie die Kaisers heißt es nicht mehr, Rewe heißt es jetzt. War ich im Rewe und da siehst du es halt überall. Also das ist auch wichtig für die Kassierer innen und die Leute, die da die Regale einräumen, dass da nicht die Horden einfallen, wie noch im Mittelalter und da die Regale leer räumen.
Also ja, ich muss jetzt auch zur Verteidigung dieses Lidls sagen, also da gab es auch schon so eine Art Türsteher, der geguckt hat, wie viele Leute rein sollen. Es gab auch schon diese Schutzgläser oder Plastiksachen für die Kassiererin. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass die Leute einfach überhaupt nicht drauf geachtet haben, so diese Abstandshaltung. So, vielleicht hat sich das jetzt auch schon geändert. Das war jetzt, glaube ich, vor, weiß ich nicht, 5 Tagen. Aber da dachte ich mir auf jeden Fall, okay, also mein Kontingent, also das wäre jetzt sozusagen ein Kontingent gewesen von, ich kann jetzt heute auch irgendwie 10 Freunde treffen, was ich dafür braucht habe. So, also es war sozusagen intensiver sozialer Kontakt, den ich dann nicht vermeiden konnte. Und dann war klar, okay, Supermarkt, also ist auf jeden Fall ein Hotspot, so würde ich sagen, dieser Tage, weil klar braucht man auch, muss jeder irgendwie hin, wenn man einkaufen möchte und muss. Und ja, also genau, das ist wahrscheinlich noch effektiver dann als die Kinderrutsche, da irgendwie mal über das Fließband da einmal rüber zu gehen. Okay, Diggi, wir haben noch was, Gott, wir haben noch so viel. Aber ich glaube, was ich noch spannend fände, wenn wir jetzt vielleicht nochmal gucken, was sind so die langfristigen Folgen oder sozusagen negativen Konsequenzen oder vielleicht auch positiven Outcomes aus dieser ganzen Sache. Wir haben uns doch auch schon beide unabhängig voneinander schon ein paar Gedanken gemacht.
Das ist natürlich die Frage, wie langfristig man sich das jetzt überlegt und was man auch, also was jetzt alles noch passiert, die nächsten, auch jetzt gerade die nächsten Wochen und wie schlimm die Sachen oder wie gut die Sachen sind, die passieren.
Aber was ist sozusagen, wenn du jetzt mal wenn du jetzt mal den Worst Case Glaskugelapparat anwirfst,
ja.
So.
Also ich habe mir dieses BMI-Papier da, was heute da veröffentlicht wurde, auf Frag den Staat. Den Link werde ich nachher auch nochmal in die Shownotes packen. Habe ich mir durchgelesen und selbst auch nochmal den Bericht von den Wirtschaftsweisen habe ich mir angehört und ja, also ich glaube, dass das Allerschlimmste, was passieren kann, ist, wenn wir jetzt in 2-3 Wochen, also ich glaube, das ist so der Plan, wir gehen jetzt alle wieder raus und es kommt jetzt die App, diese Tracking-App, die uns irgendwie dabei unterstützen soll, das Kontakt-Tracing oder das Nachverfolgen der Infektion irgendwie zu verbessern und sozusagen die Fälle zu mindern. Wenn das nicht richtig funktioniert und sozusagen eine neue Infektionswelle losbricht und die Krankenhäuser halt weiter überlastet werden und die Wirtschaft halt nicht zurück nicht zum gleichen Zustand wie im Januar zurückfindet, sondern wenn sie halt nicht wieder anläuft, wenn der Konsum nicht wieder anläuft, also die Nachfrage ausbleibt und es zu so einer Art Nachfragestopp kommt. Also weiterhin werden keine Autos gekauft, weil immer noch viele Kranke da sind. Gleichzeitig gibt es immer noch viele Leute, die nicht weiter regulär arbeiten. Die Motivation der Arbeitskräfte nimmt weiterhin ab. Dann kann es meiner Meinung nach so wie es von den Wirtschaftsweisen ja auch so leidlich vorausgesagt wird, also die gehen ja halt nur davon aus, dass jetzt hier ein Monat lang Stopp ist. Aber angenommen, es gibt halt eine zweite Krankheitswelle. Also die Ausgangsbeschränkungen werden gelockert. Es entsteht nochmal ein exponentielles Wachstum. Meinetwegen im Mai zum Beispiel oder im Juni. Und es müssen nochmal Kontaktsperren verhängt werden. Das heißt, alle müssen nochmal nach Hause. Dann kann ich mir vorstellen, kann es dazu kommen, dass viele Unternehmen auch sich ihre Arbeitskräfte nicht mehr leisten können und dass dann viele Menschen halt entlassen werden müssen. Und das kann in der Folge halt dazu führen, dass ganz viele Menschen in die staatliche Obhut, sag ich mal, gehen müssen. Und das kann wieder darum weiter zu einer Degression der Wirtschaft oder einer Rezession halt führen. Und das ist halt nicht abzusehen, was dann passieren kann. Also es kann zu einem kompletten, also das halt auf der ganzen Welt passiert. Das ist ja jetzt kein lokales Phänomen, wie auch wenn die Depression in den 20er Jahren als Weltwirtschaftskrise begriffen wurde. Und klar, sie hat auch Auswirkungen auf die Weltwirtschaft gehabt. Gab es immer noch Bereiche, die weiterhin produktiv waren. Die schlimmsten die größten Länder, die betroffen waren, waren Deutschland und die USA damals in der großen Depression. Aber jetzt haben wir so eine Situation, dass alle Länder betroffen sind. Klar, wenn es jetzt nur in Deutschland so ist, dass nochmal eine zweite Welle losbricht, dann sag ich mal, ist es lokal begrenzt. Aber wenn das jetzt eine globale Sache wird, dass jetzt im Sommer oder im Herbst nochmal so ein globaler Produktionsstopp eintritt, dann kann das einfach dazu führen, dass es zu Massenarbeitslosigkeit kommt und dass es zu einem selbstverstärkenden Effekt des Wirtschaftsstillstand kommt. Und das führt natürlich dazu, dass es Menschen schlecht geht am Ende und dass das Risiko für Extremismus und solchen Sachen halt führt, wie man es in der Vergangenheit erlebt hat. Und das wäre für mich das Worst-Case-Szenario. Also wenn es, ich hoffe, also ich wünsche mir sozusagen, dass es jetzt nach Ostern, werden wir ja wahrscheinlich Lockerungen dieser, wie ich vorhin schon gemeint habe, dieser Kontaktbeschränkungen halt erleben, dass es danach halt nicht zu einer zweiten großen Ansteckungswelle kommt. Weil das wäre, glaube ich, das wäre nicht gut für uns.
Ja, also sehe ich genauso. Ich glaube, dass sozusagen auch, klar, also eine Rezession, glaube ich persönlich, ja, wird's jetzt auf jeden Fall gehen. Die Frage ist halt nur, wie stark. Und dann frage ich mich auch, wobei ich da auch ein bisschen zu wenig Ahnung von habe, aber das ist auch so eine, also es gibt ja schon viele Wirtschaftswissenschaftler und generell viele Leute, die schon erst lange vorhergesagt haben, dass es jetzt irgendwann mal so eine Art neue Finanzkrise geben wird, weil einfach die Staaten zu sehr verschuldet sind und jetzt natürlich besonders so Staaten wie Italien und Spanien, das ist Deutschland ja mit seiner so schwarzen Null, die es jetzt die letzten Jahre wie gab und die auch irgendwie gehalten wurde, noch steht ja noch ganz gut da, aber dass diese Staaten dann einfach ihre Schulden einfach nicht mehr begleichen können und dann quasi kurz vor dem Kollaps stehen und dann, genau, man halt die Wahl hat, irgendwie so eine Art Schuldenschnitt zu machen, so eine Art Privatinsolvenz für die Staaten. Aber wenn, das ist sozusagen eine richtig schwierige Aufgabe und die Mittel, die du dann hast, sind halt begrenzt, weil du kannst halt die Zinsen senken, aber die Zinsen sind jetzt ja bei null, das heißt, du kannst so einen Negativzins machen. Das heißt, da ist sozusagen von der Geldpolitik, die du machen kannst, hast du sozusagen gar nicht mehr so viele Mittel. Und jetzt, was der Staat ja jetzt schon gemacht hat, neue Kredite ausgeben zu quasi 0% Zinsen, hat er ja schon gemacht und das kannst du aber auch nur eine gewisse Zeit machen. Und ja, da sehe ich sozusagen auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, weil natürlich das Gute, sage ich mal, ist, dass niemand auf der Welt dann ein Interesse daran hat. Kein Staat hat ein Interesse daran. Das heißt, wenn es zu so einer Krise, wenn sich so eine Krise anbahnt, hoffe ich mal, dass sich dann alle zusammentun und sagen, okay, wir lösen das gemeinsam, machen zum Beispiel gemeinsamen Schuldenschnitt, aber...
Ja, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das sehe ich nicht. Also das hat man jetzt auch in den ersten Tagen und ersten Wochen der Corona-Krise gesehen, dass es immer wieder irgendwelche Fürsten, also Fürsten meine ich jetzt Entscheider gab von den einzelnen Ländern, die nach vorne gegangen sind und ihren Scheiß halt durchgezogen haben. Ich glaube, dass dieses Verhalten, das abzuwenden, dass man gemeinsam Lösungen sozusagen sucht und sich gemeinsam auf irgendwas einigt, dass das in so einer Notsituation extrem schwierig ist, weil die Entscheider halt auch gut vor ihren Bürgern dastehen wollen. Also ich hab da nicht so viel Vertrauen, dass es da gemeinsame Lösungen gibt, ganz ehrlich. Egal, ob das jetzt gerade ist es dieses Maskengebot, dass sie sich irgendwie, da ist dann irgendein Ministerpräsident, der sich hinstellt und meint, das ist das Sinnvollste, oder jetzt hier auch der Regierungschef aus Österreich, der irgendwie sagt, dass alle jetzt hier Masken tragen sollen. Also bitteschön, was für ein Schwachsinn. Also da muss man wirklich, da muss man gemeinsam, wie du das schon sagst, muss man handeln, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Also die USA waren auch die ersten, die dann 2 Billionen an Anleihen auf einmal rausgehauen haben, bevor die EU oder Deutschland auch erstmal sich darüber unterhalten haben, wie viel Anleihen sie jetzt raushauen wollen. Also ein abgestimmtes Verhalten gab es da meiner Meinung nach nicht. Es ist wünschenswert, aber ich sehe es nicht. Ja, das stimmt.
Ich weiß auch nicht, ob das, also ich weiß ja nicht, ob das sozusagen so jetzt, sage ich mal, das Negativszenario, was du oder dann auch ich so jetzt mit der Überschuldung von Staaten geglaskugelt haben, ob das eintritt. Und wenn ja, natürlich, keine Ahnung. Kann ich überhaupt nicht sagen, weil Trump und viele andere Regierungschefs ist natürlich gerade so ein bisschen so eine Unbekannte, wie die Leute sich verhalten. Ich meine, Trump hat ja noch vor 3 Wochen gesagt, wir haben jetzt irgendwie 15 Fälle und es wird bald gegen null gehen. Also deswegen ist natürlich fragwürdig. Also, aber jetzt hat er ja, glaube ich, auch so ein bisschen den Ernst der Lage erkannt.
Ja,
aber
ich glaub auch.
Auf solche Leute kann man sich natürlich nicht verlassen. Weiß ich auch nicht. Aber ja gut, vielleicht wollen wir umschwenken zum Positiven.
Definitiv.
Dann nochmal kurz hier das Fenster zu und dann, weil, also ich meine, wie man sieht, oder wie man noch nicht sieht, aber ich habe es gesehen, weil ich mich ja mit dem Thema befasse, also finde ich, habe ich auch ein paar Sachen so für mich rausgefunden, wo ich denke, das könnte vielleicht positiv sein. Das eine ist natürlich das Grundeinkommen, weil das jetzt so eine kleine Renaissance erlebt oder Leute darüber reden, sowohl in den USA, dann habe ich das jetzt wahrgenommen, weil natürlich immer, ja, du hast ja auch auf unsere Liste geschrieben, so Bailout, also es ist sozusagen schon, wir haben uns daran gewöhnt, dass Unternehmen dann sozusagen in die Schieflage geraten und denen gibt man dann halt Kredite oder Geld oder verstaatlicht die, aber was ist dann mit den Einzelpersonen? Jetzt hat man natürlich viele Selbstständige und überhaupt viele Einzelpersonen, die jetzt direkt betroffen sind. Was macht man? Wie hilft man den Leuten? Und dann kam natürlich jetzt das Grundeinkommen wieder ins Gespräch. In Deutschland gab es ja diese eine Petition, die dann über 400.000 Unterschriften gesammelt hat. Jetzt gibt es nochmal eine neue Petition, die im Bundestag, auf der Bundestagsseite quasi über diese elektronischen Petitionen eingereicht wurde. Und in den USA war jetzt sozusagen die Debatte da auch recht stark neu entfacht. Und Trump gibt ja, also ist jetzt zwar kein bedingungsloses Grundeinkommen, aber es wird ja zumindest so einmalig, werden jetzt Checks, ich glaube in Höhe von 500 Euro, ich weiß gar nicht mehr genau die Höhe, aber an die Amerikanerinnen ausgegeben. Und ja, also das wäre sozusagen ein Wunsch-Szenario für mich natürlich, dass ich glaube jetzt nicht direkt, weil jetzt direkt das Grundeinkommen einzuführen, das wäre wahrscheinlich auch schwierig, weil in Deutschland hast du zum Beispiel jetzt gar nicht so eine Datenbank, wo jetzt draufsteht, okay, das sind jetzt die 82 Millionen Leute. Also du könntest es jetzt nicht sozusagen ad hoc umsetzen, aber vielleicht so eine Art Awareness, dass jetzt so ein bisschen mehr dieses Konzept im Fokus mal kurz steht oder Leute darüber Bescheid wissen und es jetzt nicht mehr so als komplett absurd vielleicht für viele, die sich davor noch nicht mit befasst haben, gilt. Das ist so für mich eine Sache, ich habe aber noch ein paar andere.
Ich habe eine kurze Frage dazu. Also warum gab es eigentlich diese zwei Petitionen? Von dieser einen habe ich was mitgekriegt, aber die zweite, was... Also ich werde das jetzt nachher auch noch verlinken in den Shownotes, aber ich würde das selber jetzt erstmal gerne verstehen. Warum gab es da jetzt zwei verschiedene?
Also soweit ich weiß, das ist aber auch Halbwissen. Ich habe mich noch nicht so richtig damit befasst. Ich habe die erste mit den über 400.000 auch unterschrieben und so rumgeschickt. Und das war über change.org. Und das ist aber dann, glaube ich, nicht sozusagen bindend in irgendeiner Art und Weise.
Ah, okay.
Und das sozusagen über die e-petition.bundestag.de, das ist doch dann, glaube ich, das, was auch diese Olympiastadions-Leute machen wollten, dass du, wenn du da irgendwie ein Quorum erreichst, dass du dann quasi, das muss dann sozusagen debattiert werden und
richtig, im Petitionsausschuss.
Die Leute müssen sich der Sachen annehmen. Ich weiß jetzt aber gar nicht mehr genau, was sozusagen die Mindestanzahl dafür diese neue Petition ist, aber genau, die ist jetzt gerade vor irgendwie 2 Tagen oder so. Dann konnte ich jetzt aber auch nochmal mit befassen. Ja. Genau.
Ja, ich weiß nicht, also ich habe irgendwie das Gefühl, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ich muss da glaube ich so ein bisschen Sand ins Feuer so ein bisschen Sand ins Feuer kippen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Entscheider sich auf ein anderes Modell, glaube ich, eingeschossen haben. Also so, was man so liest oder was man so hört. Ich kann das versuchen, auch in den Shownotes mit so ein paar Links noch zu unterfüttern, dass man halt versucht, wirklich sich auf Unternehmen zu konzentrieren bei der Rettung und weniger auf Privatpersonen oder auf Angestellte und sozusagen eine breite Unterstützung, sondern eher halt qualifiziert, sage ich jetzt mal, in deren Wortschatz. Von daher stimmt das schon, dass es mehr Aufmerksamkeit gibt, aber ich glaube, ob das jetzt wirklich bei den Entscheidern sozusagen ankommt, das wage ich so ein bisschen zu bezweifeln. Also
das glaube ich jetzt kurzfristig auch nicht. So, ich glaube, Olaf Scholz hatte sich zum Beispiel auch zu dieser Petition, wo über 400.000 Leute unterzeichnet hatten, auch Stellung bezogen und hat quasi gesagt, ja, wir haben ja sowas jetzt quasi gemacht, was natürlich nicht stimmt, weil diese sozusagen Gutschriften oder Entschädigungen für Unternehmen und Selbstständige und so, die gelten natürlich nicht für alle und sind noch nicht, wobei bedingungslos sind sie wahrscheinlich auch nicht, weil du dann, denke ich mal, deine Kosten schon aufschlüsseln musst und viele Leute können davon jetzt halt nicht profitieren, wie jetzt Studierende, die vor im Restaurant gejobbt haben oder also es gibt einfach viele, viele Berufsgruppen.
Naja, für Studierende gibt es jetzt auch einen Notfonds. Also der läuft auch über dasselbe Programm und da kannst du auch irgendwie, wenn du Einnahmeausfälle hast, jetzt hier in Berlin zum Beispiel, kurzfristig 500 Euro jetzt in der ersten, also im ersten Antragsverfahren für den ersten Monat jetzt hier bekommen.
Ja, und ich denke, es ist jetzt auch okay. Also es gab auch so einen Bericht, dass jetzt quasi, wenn man das jetzt direkt versuchen würde umzusetzen, das wäre schwierig. Und natürlich ist jetzt auch nicht optimal, dann hast du so einen Top-Off und der ist begrenzt und ist so ein bisschen First-Come-First-Serve-Prinzip. Das ist jetzt nicht optimal, aber klar, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen würde das jetzt wahrscheinlich gar nicht so schnell gehen, bis du und es würde auch sozusagen dann, natürlich würdest du auch Leuten dann Geld geben, die es jetzt vielleicht gar nicht brauchen. Aber was ich mir vorstellen
könnte,
das tust
du ja so auch. Also jetzt auch bei den Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber bei den Unternehmensunterstützungen, da hast du jetzt auch Menschen und die Berichte vermehren sich ja auch, dass Leute Geld beantragen, die es gar nicht benötigen. Also
das kann ich
das
mir
auch
gut vorstellen.
Das hast du da auch. Also dieses Argument, das kannst du da als Gegenargument zu Herrn Scholz Strategie kannst du da auch immer bringen.
Ja, also ich glaube, also ich erhoffe mir, und das kann ich mir auch vorstellen, dass es realistisch ist, dass, ich meine, die Situation jetzt, dass, glaube ich, viele Leute, weil sie jetzt einfach auch selbst betroffen sind, sich darüber jetzt schon mal Gedanken machen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn es dann vielleicht in einem halben Jahr oder so, wenn es dann eine Partei gibt, die sich klar mit diesem Konzept sozusagen positioniert, dass dann einfach ein größeres Echo hat, dieses Konzept, als es noch das vor Corona war, weil einfach viele Leute jetzt in diesem Zeitpunkt denken, ja, das hätte mir geholfen. Und vielleicht gibt's ja auch, weißt du, vielleicht funktioniert das ja auch, die staatlichen Hilfen und Kredite, aber für die, die es jetzt, wo es nicht funktioniert, könnte ich mir vorstellen, dass die dann für so ein Konzept recht offen sind.
Ja, das klingt plausibel. Was für andere positive Ideen oder Ergebnisse siehst du denn, wenn es jetzt gut läuft?
Ich hatte mir 5 Sachen aufgeschrieben. Das war jetzt eins davon. Eine Sache habe ich mir jetzt schon, also muss ich jetzt schon wieder durchstreichen, weil es sieht nicht so aus, als wenn das passiert. Nämlich, dass ich dachte mir, dass vielleicht diese Krise inkompetente Führungskräfte oder Politiker, die entlarvt. Da habe ich jetzt schon bei Trump gemerkt, okay, dafür ist die Aufmerksamkeitsspanne von den Menschen auch einfach zu kurz anscheinend. Und also das funktioniert anscheinend nicht. Da
oder guck dir Dorothee Bär an oder Verkehrsminister Scheuer. Also entlarvt wurde von denen jetzt keiner. Die sind immer noch da und also wir können ja eine Wette darauf abschließen, ob die nach der Krise immer noch da sind, aber ich glaube, die werden jetzt einfach ein paar Monate ihren Mund halten und dann ist die Sache durch für die.
Ja, also das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist auf jeden Fall was, wo ich dachte, dass ich dann ja, besonders um das A, aber ich ja, es ist natürlich klar, jetzt schwenkt zum Beispiel so jemand wie Trump um und Trump war jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er eine klare Meinung hat und die nie ändert und deswegen ist es wahrscheinlich so, ja, ist es egal und es wird wahrscheinlich nicht so passieren. Dann über das andere hatten wir schon ein bisschen geredet, dass so ein bisschen diese Entschleunigung stattfindet und dass das vielleicht für Leute, sag ich mal, die jetzt nicht in der prekären Situation sind und sich jetzt Gedanken machen müssen, wie sie morgen ihr Dach über dem Kopf bezahlen und so, dass vielleicht für diese Gruppe jetzt so ein bisschen so eine Entschleunigung stattfindet und so ein bisschen dieses ja, back to the basics, also was ist wirklich wichtig, dass man das jetzt in der Gesellschaft sieht, so, ne, also was brauchen wir jetzt eigentlich, was sind sozusagen diese systemrelevanten Sachen, von denen wir jetzt reden und was ist sozusagen alles Schnickschnack, der halt nett ist, aber den man nicht braucht, sozusagen. Das war noch so eine Sache, wo ich mir ein bisschen drüber Gedanken gemacht habe, ob das vielleicht auch einen nachhaltigen Effekt hat, in dem Sinne, dass man jetzt, da gibt's ja auch die Diskussion, dass man Leute besser entlohnt und dass man auch sozusagen bestimmte Berufsgruppen da ruhig den Mindestlohn erhöhen kann und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt spannend, weil es jetzt genau so eine Situation gibt, wo diese Leute halt wichtig sind und sonst ist es wichtiger, wenn du, weiß ich nicht, jetzt irgendwie Investmentbanker oder Marketing für Coca-Cola jetzt mal so plakative Sachen machst, das ist dann natürlich irgendwie dient so mehr Geld, aber jetzt bist du halt schön im Homeoffice und du bist jetzt gerade nicht unbedingt gebraucht. So.
Aber jetzt guck dir doch mal den Fokus an. Also dann, oder setz den Fokus jetzt mal auf die Erntehelfer und guck dir an, was da jetzt für Lohnsteigerungen gerade passieren. Du hast jetzt einen Nachfrageschock, sage ich mal, nach der Arbeit. Also es passiert gerade, dass Erntehelfer fehlen. Und die Maßnahme, die ergriffen wird seitens der Bundesregierung, ist zum Beispiel vorzuschlagen, Erntehelfer weiterhin mit einer Luftbrücke, war jetzt so ein Vorschlag. Ob das jetzt umgesetzt wird, ist was anderes. Aber mit einer Luftbrücke aus Rumänien nonstop einzufliegen, da muss man ganz klar sagen, das widerspricht auch den normalen Marktprinzipien. Normalerweise müssen wir jetzt sagen, okay, es gibt jetzt eine Wertschätzung an Spargelbauern. Dann müsste eigentlich, beziehungsweise eine Wertschätzung an Spargel, weil die Spargelsaison beginnt, dann müsste jetzt ja eigentlich der Lohn steigen, wenn es zu wenig Leute gibt, die da Spargel stechen. So, es müsste jetzt ja eigentlich irgendwo sich das sozusagen im Lohn der Menschen widerspiegeln, die sich da auf dieses Spargelfeld begeben. Und genauso jetzt auch, was den Verdienst von Krankenhausangestellten angeht. Du hast zwar jetzt die Diskussion über Steuererleichterung von Bonuszahlungen, aber ob da jetzt diese Bonuszahlungen in jedem Krankenhaus umgesetzt werden oder ob das nur in den städtischen oder nicht städtischen, sondern in Universitätskliniken passiert, ist eine andere Sache. Und da geht es auch nicht um eine langfristige Lohnerhöhung. Seit Jahren wird irgendwie darüber diskutiert, dass bei uns die Löhne von den Krankenpflegerinnen und Altenpflegerinnen nicht steigen. Und dass die Leute, was sie machen, ist, dass sie sich abends um 19, 20 Uhr an den Balkon stellen und ein bisschen klatschen in ganz Deutschland. Das ist natürlich eine Wertschätzung für die Arbeit der Menschen, aber über die Lohnerhöhung weiß ich nicht, ob die jetzt kommt. Also bin ich auch skeptisch, ob sich dadurch jetzt was ändert. Also ich sehe es noch nicht. Ich sehe diese Bonuszahlung für manche von den Krankenhausangestellten, diese 1500 Euro über diese, die einmalig jetzt irgendwie stattfinden soll, die sehe ich, aber viel mehr sehe ich da jetzt auch nicht.
Ich leider auch nicht, weil ich glaube, genau, also ich weiß nicht genau, wie es dann läuft mit den Krankenhäusern und so, die Abrechnungen sozusagen, die bei Krankenkassen stattfinden, wie diese Prozesse, die Regierung sich ja auch sagen, den Schaden wieder weitergeschoben, was zum Teil auch zu Recht, da sagt, okay, das, die Preise sind ja arbeitgeberfest, ne? Man könnte vielleicht was miteinander drehen, in einer bestimmten Branche, aber, klar, also ich glaube auch, dass es vielleicht den Deutschen noch nicht so weh tut, weißt du, dass sie noch bereit sind, das Doppelte für einen Spargel zu zahlen, das wäre ja auch so ein bisschen so die,
Die
Schlussfolgerung daraus, und ich glaube, genau, deswegen, weißt du, man heult jetzt halt rum, weil man dann nicht mehr gegen die Bar gehen kann, aber du kannst trotzdem, du hast zwar kein Klopapier, aber du hast dann, du kannst dir trotzdem deine Avocado aufs Brot schmieren.
Richtig, und deine Erdbeeren kaufen, deswegen, aus Spanien, so.
Deswegen ist es halt so, ja,
und deswegen stelle ich diesen positiven Effekt, den stelle ich so ein bisschen in Frage. Ich habe das eben schon gehabt beim Spaziergang mit meinem Kollegen. Wir sind so durch die Straßen gegangen, waren dann irgendwie einkaufen noch, und da meinte ich so, ey, ich ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich irgendwas ändert. Also wir haben das jetzt hier 3 Wochen mitgemacht, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie so ein Bauchgefühl. Ich habe so ein Bauchgefühl, dass wenn das jetzt gut läuft und wir in 3-4 Wochen wieder im Normalzustand sind, ey, das geht genauso weiter wie vorher. Ey, ohne Scheiß, das dauert vielleicht 2 Wochen an, wie so eine Grippe halt. Da bist du dann ein bisschen vorsichtig. Oder wenn du zum Beispiel mal zu viel gesoffen hast, ne? Du warst das Wochenende feiern, hast dir übelst einen reingekübelt, am Sonntag jammerst du übelst rum und sagst so, ey, nie wieder Alkohol. Am Montag sagst du noch, boah, das war echt hart, das Wochenende, zu deinen Kollegen. Am Dienstag wirst du irgendwie eingeladen, und dann bietet dir ein Kumpel einen Drink an, sagst du, ey, am Wochenende habe ich irgendwie, ey, es war zu doll. Und am Mittwoch gehst du abends mit deinen Leuten saufen. Ey, ohne Scheiß. Das ist schneller vergessen, als man denkt. Die Verhaltensweisen, die bei uns so drin sind, was wir machen, das, ich glaube, wir sind da so festgefahren. Das ist auch der Grund, warum diese Klimakrise so schwer für uns zu lösen sind. Wir sind da einfach schon zu lange drin in diesem Rad. Wenn das jetzt länger dauert, vielleicht ist das der positive Outcome, vielleicht wäre das, wenn diese Krise jetzt 2 Jahre dauert oder 3, dann kapieren wir vielleicht, was man anders machen kann oder was man vielleicht auch anders machen muss, um größere Probleme wie die Klimakrise zu anzugreifen und zu bewältigen. Aber so, wenn das jetzt wirklich nur dieses Hammer- und Dance-Modell wie in diesem BMI-Bericht, wie gesagt, ich verlinke das, wenn das jetzt so abläuft, also einen Monat lang ist Shutdown und danach geht alles weiter wie vorher, dann ist das wie so ein Saufschock.
Ja, ich glaube, ich bin auch skeptisch, dass sich die Sachen ändern. Ich glaube, beim Grundeinkommen, dass es jetzt mehr Leute wissen, kann ich mir das vorstellen, dass es einfach eine größere Akzeptanz jetzt hätte. Bei den anderen Sachen bin ich auch skeptisch. Was ich noch als fünften Punkt hatte, war so, ich weiß nicht, ob du da irgendwas gelesen hast, wie viel jetzt durch diesen ganzen Produktionsrückgang und auch, dass die ganzen Kreuzfahrtschiffe nicht mehr unterwegs sind, die ganzen Flieger nicht mehr fliegen. Also, der fünfte Punkt, den ich hatte, dass ich mich gefragt habe, welche kurzfristig so auf den CO2-Ausstoß hat. Also im Sinne von, erstmal kaufen wir uns jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, auch wenn es nur ein paar Monate sind, aber sonst auch, wenn wir jetzt merken, wir kommen so einigermaßen klar, also vielleicht jetzt nicht mit einem Komplett-Shutdown, aber wenn wir jetzt nicht mehr alle mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind und nicht mehr mit dem Flieger, liegen wir jetzt sozusagen in dem Monat des Shutdowns in dem CO2-Ausstoßbereich, dass, wenn der so weitergehen würde, würden wir die Klimaziele erreichen. Weißt du da irgendwas?
Ja, ich habe ein bisschen was darüber gelesen, aber du darfst ja nicht vergessen, dass wir trotzdem noch konsumieren. Also wir haben ja, also wir konsumieren auch immer noch Energie zu Hause und wir sind zwar weniger mobil, das stimmt, also klar, wir sind eingeschränkt und du darfst nicht vergessen, dass wir auch immer noch 200 Jahre oder 250 Jahre sozusagen an Vorarbeit, dass wir die immer noch auf unserem Rücken haben. Also ich denke eher, also ich habe jetzt dazu keine Zahlen bisher gelesen, deswegen kann ich dir dazu nichts Genaues sagen, aber meine Vermutung ist, dass wir zwar verlangsamt auf diese Gradziele, sag ich mal, jetzt zusteuern, aber abgestellt haben wir es dadurch nicht, weil die Kohlekraftwerke laufen ja immer noch, die sind ja nicht aus.
Stimmt. Wir müssen jetzt bald zum Ende kommen, weil ich merke jetzt schon wieder, die Verbindung ist mega schlecht.
Ja, leider. Vielleicht, wenn beim nächsten Mal noch Corona ist, dann versuchen wir das auf eine andere Uhrzeit zu verlegen, vielleicht ganz früh morgens. Es ist wirklich gerade, es ist so krass, es ist zu jeder Uhrzeit ist es so, dass du Probleme mit der Verbindung hast, egal ob das jetzt bei Skype oder beim Netflixen ist, es sind halt alle gerade im Internet und das zu jeder Zeit von zu Hause und das ist halt enorm. Ich frage mich wirklich, was sich da ändern wird. Also wenn das jetzt noch länger läuft, vielleicht werden wir da auch einen schnelleren Netzausbau, wie wir es uns ja auch am Anfang dieser Sendung gewünscht haben, erleben. Hast du mich jetzt wieder gehört, Stefan?
Den Schluss, ja, aber es war zwischendurch wieder schlecht, aber okay. Gut, kann man nichts machen. Dann müssen wir jetzt einfach hoffen, dass Netflix flüssig läuft für die Leute da draußen. Und
sportlich, ne? Ja, ich werde jetzt gleich noch die Kiste anwerfen und ein bisschen Mobs killen, oder?
Heißt das, du spielst dieses Spiel da?
Ja, ich werde jetzt noch ein paar Monster killen, glaube ich. Das ist der beste Weg, um den Abend zu bestreiten. Ich mache mir noch einen Drink und dann sage ich Prost Corona.
Nein, das klingt gut. Meinst du, man braucht dann schnell einen Computer für? Weil meiner ist schon so ein bisschen alt.
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also ah, für Mist. Counter-Strike, da kannst du mit jeder Schüssel antreten, das ist kein Problem. Aber für das andere Game, da musst du schon so ein Satellitengerät haben mit Hover-Funktionen und krassen LEDs.
Ja, okay, verstehe. Und dann, gut, dann müssen wir uns mal zum Counter-Strike-Spielen verabreden.
Ja, wie gesagt, du bist eingeladen, in unseren Teams-Channel einzutreten und dann komm vorbei.
Dann geht's los.
Ja, richtig.
Okay, dann probiere ich das jetzt gleich mal aus.
So, an alle da draußen, bleibt gesund. Wir wünschen euch nur das Beste. Versucht zu Ostern nicht eure Familie zu besuchen, auch wenn es verlockend ist und man gerne zusammen ein paar Eier sucht. Das kann dieses Jahr ausnahmsweise mal ausfallen. Das muss nicht sein.
Ja, versteckt die Eier einfach in eurer Wohnung. Das passt auch.
Ja. Juti. Dann bis dann, Stefan.
Ja, hat mich gefreut. Ich falle schon bald ins Bett. Aber für Counter-Strike eine Runde reicht's noch. Also wir sehen uns gleich wieder.
Okay. Bis dann.
Tschüss.